Hallo zusammen und willkommen zurück bei Links Grün Versifft. Wie immer begrüßen euch vor den Mikros mein guter Freund Luca und ich. Mein Name ist Ronja. Heute sprechen wir über das Thema Deutschlands staatsferner Rundfunk. Staatsferner haben wir dabei in Anführungszeichen gesetzt, weil wir unter anderem darüber sprechen möchten, inwiefern denn der Rundfunk in Deutschland staatsfern ist oder eben auch nicht. Als Themenblöcke haben wir zunächst ein paar Hintergrundinformationen für euch vorbereitet, werden dann über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland sprechen. Dabei gehen wir dann auch auf verschiedene Skandale ein, die aufgetreten sind, und hier besprechen wir dann auch die Staatsferne. Und zum Schluss gehen wir dann noch auf verschiedene Reportformate ein und diskutieren, warum denn die Berichterstattung in Deutschland leider häufig auch so einseitig ist. Bevor es losgeht, noch ein paar weitere Informationen. Zum einen möchten wir ganz herzlich unserem Freund Micha danken. Der hat uns nämlich sehr intensiv bei der Recherche für diese Folge unterstützt. Und zum anderen möchten wir euch gerne mitteilen, dass wir seit kurzem die 400er-Marke bei Spotify überschritten haben. Das heißt, wir haben inzwischen 400 FollowerInnen. Da sind wir super happy drüber. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch alle, die ihr uns zuhört. Denn ja, ohne euch wäre das alles nicht möglich. Denn sicherlich habt ihr auch hier und da mal die eine Folge geteilt, wodurch dann eben sich die Anzahl der Menschen, die uns zuhört, nach und nach vergrößert. Also, macht das gerne weiter so, damit wir nächste Woche oder vielleicht auch erst übernächste Woche dann auch 800 FollowerInnen oder ähnlich haben. Falls ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das natürlich super gerne machen. Wir freuen uns über Feedback oder auch Kritik oder was ihr sonst so auf dem Herzen habt. Schreibt uns gerne einfach eine Mail an hallo@linksgrünversifft.net und folgt uns auf TikTok und Instagram. Unsere Namen sind da jeweils linksgrünversifft_pod, grün in allen Fällen mit UE. Alles klar, dann kann es jetzt losgehen.
Links grün versifft.
Als erstes wollen wir ein bisschen auf die Hintergrundinfos eingehen. Also in Deutschland existiert ein duales Rundfunksystem. Das heißt, dass es gibt sowohl öffentlich-rechtliche als auch private Sender. Dabei sind die wichtigsten wahrscheinlich die ARD. Das ist ein Zusammenschluss aus allen Landesrundfunkanstalten. Und es gibt das zweite deutsche Fernsehen. Das zweite deutsche Fernsehen war quasi so eine Art Reaktion auf die ARD, nämlich war das dem ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer, glaube ich, ein bisschen zu SPD-nah und so ein bisschen zu CDU-regierungskritisch, und dann wollte der eigentlich so eine Art
Gegenpol,
aber halt sozusagen Sender gründen, der sozusagen eigentlich dem Bund untersteht und eben nicht den einzelnen Bundesländern. Das wurde aber, glaube ich, vom Verfassungsgericht untersagt, und dann haben die Länder sich entschieden, dem sozusagen zuvorzukommen und haben dann stattdessen ein zweites Programm sozusagen dann gestaltet. Das ist das ZDF, aber das ist das zweite deutsche Fernsehen gilt, glaube ich, trotzdem seitdem immer als so ein bisschen konservativer oder so ein bisschen so ein Gegenpol. Mhm. Also zum Beispiel auch bei der Tagesschau und so, das ist ja, wird ja alles vom Norddeutschen Rundfunk produziert in Norddeutschland und ist klassisch ein bisschen linker als jetzt vielleicht das ZDF. Das zweite deutsche Fernsehen in Mainz. Genau, und ich nenne die einmal, also die Landesrundfunkanstalten, also dieser Zusammenschluss der ARD, ist einmal der Norddeutsche Rundfunk, Radio Bremen, Radio Berlin-Brandenburg oder RBB, der WDR, der Westdeutsche Rundfunk, MDR, der Mitteldeutsche Rundfunk, HR, der Hessische Rundfunk, SR, der Saarländische Rundfunk, SWR, der Südwestdeutscher Rundfunk und BR, der Bayerische Rundfunk. Und es gibt dann noch Rundfunkveranstalter, die sozusagen Programme für ganz Deutschland veranstalten. Das ist einmal das zweite deutsche Fernsehen, wie gesagt, das ist quasi gesamtdeutsch. Und die Deutsche Welle, die eigentlich auch viel staatsnäher ist als die anderen, das ist eigentlich für das Ausland gedacht, also repräsentiert quasi deutsche Ansichten in der Welt. Und oder die der deutschen Regierung, besser gesagt, zum Teil.
Ja, stimmt.
Und das Deutschlandradio. Und genau, es gibt dann, also es ist ein bisschen kompliziert, aber es gibt quasi dann ein Rundfunkgesetz und es gibt dann ganz viele verschiedene Regelungen, auf das wir vielleicht gleich noch eingehen und wie das sozusagen die Strukturen aufgebaut sind.
Die öffentlich-rechtlichen Sender haben verschiedene Aufgaben in Deutschland zu erledigen und auch einen gewissen Auftrag. Und im Grundgesetz ist festgehalten, dass sie quasi frei entscheiden können, was sie senden. Also da steht genau, die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Außerdem ist auch festgeschrieben, dass sie eben staatsfern und unabhängig sind. Das heißt, sie dürfen auch nicht durch Steuern finanziert werden, sondern sie werden eben durch die Rundfunkgebühren finanziert. Da gehen wir dann später auch nochmal konkreter drauf ein. Und die Öffentlich-Rechtlichen sind quasi das Medium, das zur freien und individuellen Meinungsbildung beitragen soll. Und sie sollen demokratische und soziale und auch kulturelle Bedürfnisse der Gesellschaft erfüllen. Also ich finde, das ist schon ein sehr hoher Anspruch, der da an diese Sender gestellt wird, aber ist ja auch super wichtig. Insgesamt sollen sie auch einen umfassenden Überblick über das internationale und das europäische, aber auch das nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen geben. Also das ist wirklich, wirklich sehr umfassend. Ich meine, alle wesentlichen Lebensbereiche. Ja. Das umfasst ja wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und sie sollen außerdem zur internationalen Verständigung, zur europäischen Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt beitragen. Da hatten wir auch im Vorfeld schon kurz drüber gesprochen. Also ich finde das einen total interessanten Punkt, dass sie zur europäischen Integration auch beitragen sollen. Also finde ich grundsätzlich cool, aber war mir überhaupt nicht so bewusst, weil zum Beispiel, wenn jetzt
dass das ein offizielles Ziel ist, sozusagen.
Genau,
ne?
Genau. Also wenn jetzt zum Beispiel ein AfD-Politiker sich hinstellt, der eben offenkundig gegen die EU ist, dann könnte ja quasi der Rundfunk sagen, das strahlen wir nicht aus, weil das eben diesem Grundsatz widerspricht. Also das finde ich einfach, ist irgendwie interessant. Genau, sie müssen ein sehr diverses Angebot bereitstellen. Dabei soll es um Bildung, Information, Beratung, aber auch Unterhaltung gehen. Und der Begriff Kultur wurde da auch sehr hochgehalten. Wobei man sich natürlich auch fragen kann, was ist damit jetzt genau gemeint mit Kultur. Aber der ist immer wieder auf jeden Fall aufgetaucht. Eine Verpflichtung, der sie unterlegen sind, ist, dass sie objektiv und unparteilich Bericht erstatten müssen. Was schön ist in der Theorie, was in der Praxis ein bisschen schwierig ist hier und da. Und außerdem müssen sie eine Meinungsvielfalt und eine Ausgewogenheit der Angebote sicherstellen. Genau, das erstmal so zu den Aufgaben und Aufträgen.
Ich würde da direkt einhaken. Ich finde es nämlich ganz spannend. Das habe ich nämlich schon öfter bemerkt. Ich habe schon wirklich das Gefühl, also ich habe auch viele Kritikpunkte bei den Öffentlich-Rechtlichen. Aber ich muss wirklich sagen, also viele der Nachrichten sind zum Beispiel deutlich internationaler als in anderen Ländern. Okay. Also ich kenne das aus Italien, wenn man da die so Nachrichten guckt abends, ist es schon sehr italienbezogen und es gibt kaum irgendwie internationale Sachen. Und das ist zum Beispiel in Deutschland, finde ich, schon viel besser. Also es gibt, also ich find, man merkt schon, dass gewisse, also viele dieser Punkte auch gut umgesetzt werden, dass das wirklich viel internationaler ist oder zum Teil halt auch ein bisschen Hintergrundinformationen gibt. Also es gibt viel mehr Anspruch, glaube ich, schon auf so einer Informationsebene das auch zu machen. Also ich glaube, viele Leute finden das auch irgendwie langweilig oft, irgendwie so die Abendnachrichtensendungen im Öffentlich-Rechtlichen. Aber ja, also zum Teil nervt mich das auch, wenn ich dann im Urlaub bin oder so und ich sehe da die Nachrichtensendung am Abend, das ist so super emotional und sind irgendwie nur so People-Stories. Und in deutschen Nachrichtensendungen gibt es das ja eigentlich gar nicht. Also,
nee, das stimmt.
Oder fast nicht. Ne?
Beziehungsweise, aber, ja, kommt halt auf den Sender an, aber im Öffentlich-Rechtlichen
Genau, ja, aber im Öffentlich-Rechtlichen halt ist es nicht da. Also ich finde es interessant zu sehen, wo werden diese Grundsätze und Grundlinien sozusagen, wo finden die statt und wo kommen die vielleicht noch zu kurz? Da können wir später vielleicht nochmal drauf eingehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch einen ganz guten Punkt, dass du das schon mal ansprichst. Also ihr kennt uns ja inzwischen ganz gut. Wir haben immer viel rumzumeckern und viel zu kritisieren, was wir auch heute definitiv machen werden. Aber ja, also ich finde auch, dass man definitiv den öffentlich-rechtlichen Sendern einiges Gutes abgewinnen kann in Deutschland. Ja. Okay, dann würde ich jetzt so ein wenig auf die Struktur der öffentlich-rechtlichen Sender eingehen. Das ist vielleicht ein bisschen trocken, deshalb halte ich mich da kurz. Aber es hilft auf jeden Fall dabei, das ganze Konstrukt ein bisschen zu verstehen.
Und ist ja auch super wichtig, um das dann einschätzen zu können, wie eben staatsfern sind sie und so
genau,
weiter.
Genau, total. Also es gibt im Grunde drei Gremien bei den ganzen verschiedenen Rundfunkanstalten. Das ist zum einen der Rundfunkrat und der Verwaltungsrat und dann der Intendant oder die Intendantin. Der Rundfunkrat überwacht die Programmgestaltung. Also das ist eben so organisiert, dass jeder Sender einen eigenen Rundfunkrat hat, beziehungsweise beim ZDF heißt das dann Fernsehrat und beim Deutschlandradio heißt das Hörfunkrat. Die sind alle unabhängig voneinander organisiert, aber haben im Grunde genommen die gleichen Aufgaben und Pflichten. Der Rundfunkrat vertritt quasi die Interessen der Gesellschaft. Was halt gut ist grundsätzlich, dass eben die Gesellschaft da vertreten ist und aber jetzt auch gleich ein kleiner Haken dran, nämlich die größte Gruppe, die in diesem Rat vertreten ist, sind schon staatsnahe Institutionen. Das wurde reduziert. Also früher waren da noch viel mehr Personen vertreten, die wirklich sehr staatsnah waren. Das wurde dann 2014 vom Bundesverfassungsgericht kritisiert. Und seit 2016 dürfen nur noch ein Drittel der Personen in dem Rundfunkrat Staatsnähe aufweisen. Aber trotzdem, auch ein Drittel ist noch relativ viel. Und es ist eben, wie gesagt, auch die größte Gruppe, die da vertreten ist. Als weitere Beispiele, also die Kirche ist da an vierter Stelle vertreten. Was ich auch super interessant finde, weil eigentlich die christliche Kirche, also und nicht mal alle christliche Kirchen, sondern eben katholische und evangelische Kirche, finde ich auch ganz interessant, dass die da auch so weit vorne sind. Und zum Beispiel MuslimInnen sind, obwohl sie in den Medien quasi dauerpräsent sind, überhaupt nicht vertreten. Also die haben keine Stimme in keinem dieser Rundfunkräte. Auch ganz interessant, die LGBTQIA+-Community war bis 2015 auch überhaupt nicht vertreten. Also es ist jetzt 9 Jahre her, bis dahin waren sie gar nicht vertreten. Das hat sich jetzt gebessert. Inzwischen sind sie in 6 von 12 Gremien vertreten, aber ist immer noch nur die Hälfte. Das Geschlechterverhältnis hat sich auf jeden Fall verbessert in der letzten Zeit. Da sind zurzeit 302 Männer gegenüber 235 Frauen und einer nicht-binären Person. Also dass der Anteil von Flinter-Personen, also Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre, Trans- und Agender-Personen, liegt bei 44%, ist also schon mal besser als 0%, wie es noch vor einiger Zeit war, aber da geht definitiv auch noch mehr. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass auf jeden Fall junge Menschen in den öffentlichen Medien sehr, sehr stark unterrepräsentiert sind.
In den Rundfunkräten.
In den Rundfunkräten. Das Durchschnittsalter da liegt bei 58 Jahren und auf jede Person unter 40 Jahren kommen 2 Personen, die über 70 sind. Also das muss man sich mal vorstellen und ich meine, das ist irgendwie auch total logisch, junge Leute hängen halt eher bei TikTok rum und Instagram und bekommen da ihre Informationen, aber natürlich ist aber es
vielleicht auch, weil der Rundfunk gerade so alt ist.
Genau, ist halt so ein Henne-Ei-Problem wieder, aber ist halt auch hochgradig problematisch, weil natürlich schon die öffentlich-rechtlichen Sender auch für die junge Generation wichtige Informationen bereitstellen und irgendwie auch diese Gruppen erreichen sollten.
Ja. Deswegen gibt es einen Überhang an Krimis für ältere Menschen.
Ja, und also der Rundfunkrat arbeitet ehrenamtlich und bekommt allerdings eine Aufwandsentschädigung von 200 € für jede erste Sitzung pro Monat, an der sie teilnehmen. Und außerdem haben sie auch einen Anspruch auf 1.000 € Entschädigung pro Monat, was ich finde, okay, dann ist es auch nicht mehr so richtig ehrenamtlich, wenn man 1.000 € kriegt.
Was haben die genau für eine Aufgabe, hast du das schon gesagt? Vielleicht habe ich das verpasst, sorry.
Nein, also ganz genau habe ich es nicht gesagt. Ich habe gesagt, sie überwachen eben die Programmgestaltung. Also sie sind quasi ein Kontrollorgan und sie haben Wahl-, Beschluss- und Aufsichtsfunktion. Okay. Genau, dann gibt es den Verwaltungsrat, der ist sehr viel kleiner, der besteht dann nur aus 7 bis 12 Mitgliedern, aber auch hier hat eben wieder jeder Sender seinen eigenen Verwaltungsrat und dieser kontrolliert die wirtschaftliche Tätigkeit und auch die Geschäftsführung. Der ist also nicht für die Inhalte verantwortlich, sondern eben für die wirtschaftlichen Aufgaben. Auch dieser arbeitet ehrenamtlich, aber bekommt eben auch Aufwandsentschädigungen. Das ist ein bisschen weniger, 780 € pro Monat, aber auch noch relativ okay. Außerdem bekommen sie auch zusätzlich noch Sitzungsgelder, 150 € pro Sitzungstag sind das. Genau, und dann auch noch mal kurz zu diesem Bundesverfassungsgericht, das ich eben schon angesprochen hatte. Nein, zu diesem Bundesverfassungsgericht-Urteil, das ich eben angesprochen hatte. Da wurde eben entschieden, dass in den ganzen Räten, also sowohl im Rundfunkrat als auch im Verwaltungsrat, eben nur noch 1/3 der Leute Staatsnähe aufweisen dürfen. Und das ist auch besonders in diesem Verwaltungsrat sehr wichtig, denn wenn wir uns mal den aktuellen Verwaltungsrat des ZDF angucken, dann sitzen da einige MinisterpräsidentInnen drin, nämlich Malu Dreyer, sie ist sogar die Vorsitzende, Rainer Hasselhoff, Winfried Kretschmann und Manuela Schwesig. Und das sind eben sehr hochrangige PolitikerInnen und da kann man sich dann schon fragen, inwiefern ist dann wirklich die Staatsferne noch gegeben, wenn 4 MinisterpräsidentInnen hier im Verwaltungsrat des ZDF sitzen. Außerdem frage ich mich ganz ehrlich gesagt auch, haben die nicht genug zu tun mit ihrer politischen Arbeit? Ja. Wieso müssen die dann noch in so einem Verwaltungsrat sitzen? Aber gut, bei manchen Menschen läuft die Zeit irgendwie anders als bei mir. Gut, und dann als letztes noch zu dem Intendanten oder der Intendantin. Dieser repräsentiert den Sender nach außen und übernimmt auch die Geschäftsführung und die Programmgestaltung. Sie ist dann eben die Leiterin und auch die gesetzliche Vertretung. Er bekommt auch noch zusätzlich zu einem sehr üppigen Jahresgehalt weitere Vergünstigungen wie ein Dienstwagen, eine Bahncard und so weiter. Und ich habe jetzt mal zwei Zahlen rausgeschrieben, die Jahresgehälter der Intendanten bei verschiedenen Sendern. Und zwar beim WDR ist das das höchste Jahresgehalt mit 413.400 €. Mhm. Und beim RBB ist es das geringste Jahresgehalt mit 86.861.
Berlin ist mal wieder schlusslich.
Das stimmt, aber auch immer noch von 86.861 kann man glaube ich, ganz gut leben, ja. Insbesondere wenn man noch weitere Vergünstigungen bekommt. Also, falls ihr zum Rundfunk gehen solltet und gerne reich werden möchtet, dann ist auf jeden Fall die Stelle des Intendanten das, wo ihr drauf hinarbeiten solltet.
Wahrscheinlich super easy, Intendant zu werden.
Ja, auf jeden Fall. Außerdem gibt es noch weitere Positionen, die dann auch außertariflich bezahlt werden. Das sind so die ProgrammchefInnen und aber dann die große Masse der Angestellten beim öffentlichen Rundfunk unterliegt schon einem Tarifvertrag. Mhm.
Ich muss auch sagen, ich finde immer diese so Gehaltssachen, ich meine klar, es ist beim Öffentlich-Rechtlichen was anderes, weil das ja sozusagen eine Zwangsabgabe ist, ja. Das ist vielleicht schon rechtes Framing, aber auf jeden Fall muss man ja diesen Rundfunkbeitrag zahlen, ja. Und man hat ja keine Wahl, aber trotzdem ist es ja, wenn man das vergleicht mit anderen Stellungen in der Wirtschaft, die in ähnlicher Position sind, wo du irgendwie mehrere tausend Leute unter dir hast, kriegen ja zum Teil viel mehr als jetzt 80.000 € im Jahr. Ne? Also ich finde es immer so ein Zwiespalt. Also ich finde, man kann das schon grundsätzlich kritisieren, aber das ist ja dann nicht anders als in der privaten Wirtschaft. Ne? Und da muss man sich irgendwie die Frage stellen, was ist verhältnismäßig und was nicht und so. Aber ich finde es auch irgendwie ein bisschen zu billig, dann nur gegen sozusagen ein hohes Gehalt zu wettern. Und irgendwie die größeren strukturellen Probleme dann irgendwie außen vor zu lassen.
Ja, klar, voll. Nee, ich weiß, was du meinst. Also ich finde, niemand sollte mehr als 100.000 € im Jahr verdienen. Also egal, ob in der privaten Wirtschaft oder im öffentlichen Rundfunk oder wo auch immer. Aber ja, natürlich hast du recht. Also es wäre auch schlimm, wenn man viel weniger verdient, obwohl man gleich viele Leute unter sich hat, weil dann auch niemand mehr da arbeiten würde, sondern alle in die freie Wirtschaft gehen würden.
Ich meine, darüber reden wir auch gleich bestimmt, aber ich glaube auch, zumindest die Kritik, die ich legitim finde am Rundfunkbeitrag, ist ja nicht überhaupt, dass man ihn zahlt, sondern dass sozusagen das, was man kriegt für die Menge, die man zahlt oder ob das dann wirklich ein Programm ist, was irgendwie alle Bevölkerungsschichten und alle Interessen vertritt und so.
Ja,
nicht
total.
Sozusagen ist es jetzt okay, 15 € zu zahlen im Monat für eine unabhängige, weiß ich nicht, Medien und Presse und so, oder um umfassend informiert zu werden. Ne?
Ja, voll. Also ich habe mich früher auch immer sehr über diesen Beitrag geärgert, aber grundsätzlich finde ich das schon eine gute Idee, dass eben die öffentlich-rechtlichen Sender unabhängig sind von irgendwelchen Geldern wie Werbung. Und somit kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt der Finanzierung. Das ist eben die Idee dahinter. Der Rundfunkbeitrag soll quasi dafür sorgen, dass die Sender unabhängig sind von Werbegeldern, aber auch vom Staat. Deshalb soll das eben keine Steuer sein, sondern wird eben unabhängig davon von den BürgerInnen einzeln eingetrieben. Aber naja, auch das ist so ein bisschen fragwürdig, weil halt dann trotzdem, um eben die Kosten für die Einzelpersonen zu reduzieren, zusätzliche Einnahmequellen zugelassen werden. Mhm. Also es gibt ja auch in den öffentlich-rechtlichen Sendungen Werbeblöcke oder auch zum Beispiel programmbegleitende Bücher oder sowas oder auch touristische Nutzung von Fernsehtürmen oder auch gastronomische. Jetzt hier im Alex kann man super teuer essen gehen, solche Sachen. Und das gehört dann zwar nicht direkt dem Rundfunk, aber da gibt es eben super viele Tochtergesellschaften. So auch wie bei der Deutschen Bahn ist das, das ist wirklich dann so ein Konstrukt von Tochtergesellschaften, die Konzern, wieder andere Tochtergesellschaften haben, die dann eben alle wirtschaftlich arbeiten können. Zum Beispiel organisieren die ja auch teilweise Festspiele mit, die Karl-May-Festspiele, oder ich erinnere mich, dass ich früher in Hannover immer beim, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, Messe-Plaza-Festival oder sowas war, was vom NDR organisiert wurde. Also die haben definitiv andere Einnahmequellen. Und das ist ein bisschen inkonsequent, weil es ja auch eine gewisse Angriffsfläche bietet, weil man dann halt nicht mehr komplett unabhängig sein kann, wenn man eben dann auf diese Gelder angewiesen ist.
Ja, ich finde auch, also ein ganz wichtiger Punkt ist eben dieses, dass es keine Steuer ist, sondern eben Beitrag. Das heißt, man hat sozusagen keine Wahl, aber es wird eben auch dadurch nicht progressiv besteuert wie bei einer Steuer halt, ne, sondern alle zahlen das Gleiche. Ja. Also ein Student zahlt das Gleiche wie, oder eine Studentin zahlt das Gleiche wie irgendwie, wie gesagt, weiß ich nicht, ein Bank-CEO, der vielleicht Millionen verdient.
Ja.
Und da kann man sich schon die Frage stellen, wie sozial gerecht ist das.
Total.
Ne? Und genau, früher war das, glaube ich, auch so, dass das quasi nach Geräten geguckt wurde und dann haben alle gesagt, ich habe keinen Fernseher und so, und es war dann irgendwie komisch. Und da das dann sich immer weiter ins Internet verlagert hat und so, hat man das dann geändert, dass man einfach sagt, okay, ist egal, ob du jetzt Geräte hast oder nicht, man zahlt einfach pro Haushalt.
Ja.
Und so ist das jetzt auch geregelt. Und das finde ich auch wiederum ein bisschen komisch, weil man sagt dann, es ist sozusagen staatsfern, aber trotzdem können die ja direkt zugreifen auf die Daten vom Einwohnermeldeamt. Ja. Und sobald man sich ummeldet, kriegt man ja sofort einen Brief und so. Also es fühlt sich nicht so richtig staatsfern an.
Nee.
Und genau, also ich glaube, dieser Rundfunkbeitrag wird halt von den Landesrundfunkanstalten und von der ARD festgelegt.
Mhm.
Aber trotzdem also sozusagen offiziell nicht von eben der Politik, aber trotzdem natürlich hat er die Politik über diese Landesrundfunkanstalten natürlich trotzdem einen gewissen Einfluss, weil die halt trotzdem in diesen Gremien sitzen.
Klar.
Das heißt, ich finde es auch interessant, also es gibt, glaube ich, schon legitime Bestrebungen, den Rundfunkbeitrag zu reformieren oder zu reduzieren oder zu gucken, wird das gut ausgegeben. Ich meine, natürlich ist das irgendwo auch Geschmackssache. Ich glaube, es ist natürlich cool, dass man irgendwie, wie gesagt, ein diverses Programm anbietet und Dokus, aber auch Sport und vielleicht auch alles Mögliche ab sozusagen bildet.
Na, Sport brauche ich jetzt nicht, aber.
Ja, aber ich meine, ich verstehe, dass das irgendwie auch zu einer umfassenden, halt so, ne, das ist halt auch Kultur.
Ja,
ne?
Ja,
deswegen, ich verstehe es irgendwie auch, aber klar, das ist halt die Frage, ne, ob man jetzt die FIFA mit Geld vollpumpen muss oder irgendwie, ja, wie gesagt, was ich eben schon angedeutet habe, ob man jetzt den 25. Krimi braucht und dafür irgendwie kaum was hat für jüngere Menschen und die das halt deswegen dann überhaupt nicht gucken und dass man die überhaupt nicht mehr erreicht. Also wenn das dann irgendwann nur noch ein Fernseher für Rentner ist, dann ist ja auch irgendwie das Ziel ein bisschen verfehlt.
Und dann ist es halt auch wirklich unfair, wenn alle dafür zahlen sollen.
Ja, genau. Ja. Und genau, also ich glaube, es ist dann auch zu krass zu sagen, es ist irgendwie eine Zwangsabgabe oder so oder dass man damit die Lügenpresse finanziert oder so, wie die Rechten das ja dann immer framen. Aber ich glaube, man kann schon auch Forderungen stellen, das ist ja trotzdem keine unerhebliche Menge, also sind ja irgendwie 17,50 Euro im Monat oder so. Also ist ja mehr als Netflix oder so, ne? Und das, also die Idee, dass man dafür halt auch was bekommt und irgendwie,
total,
dass alle dafür repräsentiert werden. Und ich glaube, das ist, glaube ich, nicht gegeben. Also ich würde mich einfach mir wünschen, dass sozusagen man irgendwie eine Kritik auch zulässt, die eben nicht direkt in die Richtung geht, dass man jetzt irgendwie das allgemein für schlecht hält, sondern dass man da so ein bisschen auch differenzierte Meinung haben darf.
Voll, ja. Ich finde das auch einen super validen Kritikpunkt. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass halt das Durchschnittsalter bei 58 Jahren ist, dass eben
in den Räten zumindest, aber ich glaube im Publikum zum Teil auch.
Achso, ja, nee, ich meinte
du
quasi.
Du meinst in den Gremien.
Ja, in den Gremien. Aber das ist natürlich dazu führt, dass es halt dann doch relativ einseitig ist. Und also ich finde auch, man muss das kritisieren können, ohne es abschaffen zu wollen.
Ja, klar. Ja.
Aber das finde ich ist auch sowieso ganz oft ein Problem, dass halt, sobald man etwas kritisiert wird, einem unterstellt, dass man es komplett abschaffen will. Nein, das ist nicht so. Aber zum Beispiel auch hat es ja viele verschiedene Fälle von Korruption gegeben, wo dann eben auch diese Gelder, die halt von der Bevölkerung eingesammelt werden, veruntreut wurden. Und also schon alleine das zeigt ja, okay, da kann man auf jeden Fall einiges verbessern. Denn für Leute, die halt wirklich dann auch diese 50 Euro alle 3 Monate viel, viel Geld sind, dann mitzukriegen, dass davon irgendwelche Partys finanziert wurden oder so,
ja,
ist
klar,
wirklich
das
auch ein bisschen echt hinterhältig.
Ja.
Genau, und da muss man dann aber eben natürlich auch die Deutsche Welle wirklich nochmal ausnehmen, denn die ist von Steuergeldern finanziert und ist also halt wirklich, hat einen ganz anderen Stellenwert als die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland.
Das ist wirklich sozusagen das Staatsfernsehen im Ausland. Dann,
genau,
ne? Genau, ich glaube auch, der Rundfunkbeitrag soll auch steigen vielleicht ab nächstem Jahr. Also es steht ja immer so auf der Kippe. Ich glaube, das wurde auch vor 1-2 Jahren oder so auch blockiert von einzelnen Landesrundfunkanstalten. Also ich glaube, da gibt es auch immer ein bisschen Streit und Stress und so. Ich glaube, eine Sache, die mich am meisten stört, ist wirklich dieser soziale Aspekt. Also dass das so eine Art Flat-Tax ist, auch wenn es jetzt offiziell keine Steuer ist. Aber irgendwie zahlt jeder den gleichen Betrag, egal ob er, wie viel er sozusagen einnimmt und verdient. Und ich glaube, man kann schon eine Diskussion darüber führen allgemein, ob dadurch, dass das ja eben von allen finanziert werden muss, ob es sich vielleicht doch irgendwo auf die Kernkompetenzen oder sozusagen die wichtigsten Sachen beschränken sollte. Also ich verstehe, dass das nicht so im Gesetz formuliert ist, wie du das eben vorgelesen hast. Also dass es eben auch um Kultur geht und eben so eine umfassende Interessensvertretung. Aber ja, also ich finde, der größte Stellenwert ist ja eben sozusagen informiert zu sein und irgendwie neutral. Und da kann man sich schon die Frage stellen, ob jetzt jeder Aspekt der Unterhaltung unbedingt jetzt auf sozusagen einen öffentlich-rechtlichen zurückfallen muss oder ob man dafür nicht doch irgendwo auch mehr auf private Sendeanstalten zurückgreifen kann oder auf private Medien im Allgemeinen. Ne? Ja, also ja. Ich würde das ja auch nicht irgendwie, weiß nicht, von einer Zeitung erwarten, dass die jetzt irgendwie alles vollumfassend irgendwie darbietet, sondern ich finde es schon auch gut, dass es dann auch private Zeitungen gibt und Medien und Magazine. Also ich finde, da kann man wirklich eine interessante Diskussion darüber haben, wie weit soll das gehen, wie viel darf es kosten, wie viele Leute müssen da angestellt sein. Das ist aber auch extrem kompliziert und ich glaube auch sehr verworren und irgendwo auch ein bisschen Geschmackssache natürlich. Ne?
Ja, klar, voll. Und also wahrscheinlich auch einfach relativ schwierig zu durchdringen oder überhaupt eine Reform da anzustreben, ist, glaube ich, auch in vielen Ecken und Enden schwierig.
Und ich glaube, ein anderer Punkt, sorry, um nochmal einzuhaken, aber ich wüsste auch nicht, also ich meine, ich verstehe diesen Anspruch, dass man nicht will, dass das über eine Steuer finanziert wird, weil das ja eben dann sozusagen auch Teil von politischen Kämpfen sein kann.
Ja.
Aber trotzdem stört es mich halt, dass es sozusagen überhaupt nicht sozial ist. Also ich weiß nicht, ob man das irgendwie so machen könnte, dass das, weiß ich nicht, über irgendeine Pauschale oder ich weiß nicht, ob es da Alternativvorschläge gibt, dass man quasi sagt, ja, dass irgendwie man das zwar zurückkriegt, aber irgendwie alle so einzahlen, dass man unterm Schnitt irgendwie so eine gewisse soziale.
Also es könnte ja einfach ein gewisser Anteil vom Gehalt trotzdem sein. Also auch wenn
aber
es.
Dann wäre es ja eine Steuer, ne?
Nee, also es wird ja trotzdem anders eingezogen. Also die Steuer wird ja direkt einbehalten und wenn es aber dann quasi, wenn du es einfach zahlen musst direkt und trotzdem ein Prozentsatz vom Gehalt ist, ist es ja.
Aber müsste es dann nicht über die Finanzämter gehen, damit das funktioniert?
Also, keine Ahnung, vielleicht kann man es auch irgendwie, doch, vielleicht schon dann bei der Steuererklärung, dass man es irgendwie mit angibt, dass die das zumindest prüfen, ob man den richtigen Betrag gezahlt hat oder so. Ja. Aber es kann ja trotzdem unabhängig vom Staat eingezogen werden.
Ist ja bei der Kirchensteuer offiziell auch so, ne? Also, der Staat hebt das ein, also nimmt das ein, aber für die Kirchen und nicht für sich selbst.
Aber das ist schon eine Steuer.
Schon, aber ich sage ja nur, das ist ja nicht so, dass der Staat das für sich selbst annimmt, sondern die machen sozusagen nur die Verwaltung, offiziell für jemand anderen. Aber ja, auf jeden Fall ist es spannend und geht vielleicht jetzt zu sehr ins Detail, aber ich glaube, da sind auf jeden Fall noch weitere gesellschaftliche Diskussionen nötig.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall Verbesserungspotenzial da, sagen wir es mal so. Genau, wir hatten eben schon ganz kurz die Korruption angesprochen. Da würde ich aber jetzt gerne auch noch ein bisschen weiter drauf eingehen, weil es da wirklich viele Skandale gegeben hat und, keine Ahnung, wahrscheinlich auch immer geben wird. So ist einfach das Leben. Ein paar Beispiele, die da zu nennen sind, sind ein Schleichwerbungsskandal, der bei Wetten, dass aufgetaucht ist. Also da wurde immer mehrere Minuten lang ein bestimmtes Auto eingeblendet, wo man sich so gefragt hat, hä, was soll das? Und dann war eben klar, dass da irgendwelche Gelder fließen. Es kommt aber auch vor, dass in Serien bestimmte Produkte eingeschleust werden oder sogar auch, dass der ganze Handlungsstrang beeinflusst wird. Ein weiterer Punkt, der jetzt auch noch gar nicht so lange in der Vergangenheit liegt, ist beim RBB aufgetreten, also ein weiterer Skandal. Da ging es um die Intendantin Patricia Schlesinger. Sie hat Vetternwirtschaft betrieben und Verschwendung. Sie hat außerdem Spesen falsch abgerechnet und sich selbst bereichert. Also diese Rundfunkbeiträge, von denen ich schon gerade, also oder dieses Problem, wovon ich schon eben gesprochen habe, sie hat eben die Rundfunkbeiträge quasi veruntreut, um sich selbst dann daran zu bereichern. Es gibt aber auch Skandale, die so ein bisschen in die andere Richtung gehen. Da gab es zum Beispiel 2009 beim ZDF einen Fall, wo der Chefredakteur Nikolaus Brender abgesetzt wurde, weil der damalige Ministerpräsident Roland Koch das so wollte. Also der hat da quasi seine Einflüsse wirken lassen, um diesen Chefredakteur abzusetzen, weil der ihm zu kritisch war. Und da sieht man eben, dass die Sender dann halt nicht von politischer Einflussnahme komplett gefeit sind, was ja eigentlich so sein sollte, wenn sie staatsfern wären. Und einen weiteren Punkt, auf den ich noch eingehen möchte, ist auch beim ZDF passiert und da geht es auch um die Mittelverwendung. Und zwar wurde da eine Abschiedsparty für den scheidenden ZDF-Intendanten Markus Schächter aus dem Veranstaltungsetat finanziert und gleichzeitig wurden aber massive Debatten darüber geführt, eine große Entlassungswelle anzustoßen. Also ist dann auch die Frage, okay, muss ich hier jetzt so eine Schickimicki-Party organisieren, wenn ich gleichzeitig Hunderttausende von Leuten entlassen will? Das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Also das kann man dann eben auch kritisieren, wie da die Mittel verwendet werden. Oder aber auch die Programmauswahl grundsätzlich kann ja schon mal kritisch hinterfragt werden. Zum Beispiel die Rechte von Fußballspielen sind unglaublich teuer, aber auch hat der Programmrat der ARD, die ARD selber kritisiert, dass in den Talkshows immer wieder die gleichen Personen auftauchen. Also da gibt es 5 Talkshows in der Woche und es sind eigentlich immer die gleichen Leute da, die sich unterhalten. Also inwiefern wird da dann noch die Vielfalt wieder gespiegelt der Gesellschaft? Genau, all das sind Punkte, wo man auf jeden Fall mal drüber nachdenken könnte und was man kritisch hinterfragen könnte. Aber auch überteuerte Gagen sind da ein Punkt. Es gibt da zum Beispiel bei Günther Jauch beim ARD, der hat hatte 2013 ein Jahresgehalt von 10,5 Millionen Euro. Mhm, ja. Das ist mehr als die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler jemals verdient haben oder auch Bundespräsidentin. Ja, und da ist dann eben auch die Frage, ist das so sinnvoll, dass da dann so hohe Gagen gezahlt werden? Ich glaube, das ist in letzter Zeit ein bisschen runtergegangen, hattest du gesagt.
Also ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ich glaube allgemein natürlich sind die Einschaltquoten auch geringer. Ich hatte einmal ein Interview gesehen mit Harald Schmidt, wo er meinte, so, das gab früher so goldene Verträge, die es sozusagen nicht mehr gibt. Ja. Aber genau, ich glaube, zum Teil liegt das auch an anderen Gründen bestimmt. Aber ja, man darf sich da auch keine Illusionen machen. Also ich glaube, Markus Lanz gewinnt auch fast 2 Millionen oder hat ein Gehalt von 2 Millionen Euro im Jahr für seine Talkshow. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein üppiges Gehalt, ne? Ja. Für irgendwie einmal die Woche eine 2 Stunden Sendung. Also ja, man kann sich da sicherlich, wie gesagt, dann darüber unterhalten, wie sinnvoll ist das oder nicht.
Ja, genau. Und dann, das war jetzt alles ganz schön viel Dramatik. Ganz kurz abschließend dazu noch, also es gibt auch Reformbestrebungen. Und zwar soll der Medienstaatsvertrag um Compliance-Regeln erweitert werden. Das ist seit 2023 im Gespräch, auch als Reaktion auf diese Affäre beim RBB. Und da geht es dann darum, Mindeststandards mit Führungsgrundsätzen und Verhaltenskodex einzuführen. Das gilt dann für ARD, ZDF und auch das Deutschlandradio. Also kann man hoffen, dass sich da einiges bessern wird.
Ja, ich glaube, das war auch so krass beim RBB, weil eben die Reaktion oder das Handling davon so katastrophal war, ne? Dass es sich so ewig hingezogen hat und es war dann total unklar überhaupt, was genau passiert war. Und also es ist da auch gar nicht so einfach, glaube ich, da sozusagen tiefergehend zu recherchieren. Und es hat dann auch ewig gedauert, wenn ich mich recht erinnere. Also ja, dass da vielleicht schon große Sorgen gibt, ob die Transparenz da wirklich so gewährleistet ist, wie sie halt sein sollte. Ja. Ne? Wenn es um so viel Geld geht und um so, ich meine, das ist ja letztlich auch eine sehr hierarchische Struktur einfach, total. Das Fernsehen und so und allgemein Medien. Ja. Also die meisten zumindest, sind ja jetzt keine Genossenschaften, sondern es ist irgendwie, es gibt klare Vorgaben und Chefs und Chefs von Chefs und Vorsitzende und IntendantInnen und so. Genau, und da muss man sich halt keine Illusionen machen. Und diese Leute haben halt einfach viel Macht, ne? Ich meine, so ein Programmintendant oder so, der darf halt auch entscheiden, was dann wirklich vorkommt im Fernsehen. Ja, und klar, natürlich gibt es irgendwie so eine Art Gremien, die ihn überwachen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann wird das echt sehr schnell, glaube ich, gefährlich.
Ja.
Genau, als nächstes wollen wir auf die Reportformate eingehen und einseitige Berichterstattung. Also ich glaube, ein wichtiger Punkt ist eben, den man sich klar machen muss, ist natürlich, dass private Sender halt auf Einschaltquoten angewiesen sind, weil sie sich halt darüber finanzieren, beziehungsweise über die Werbung, die dann über diese Einschaltquoten Gelder einbringen. Genau, die haben natürlich einen geringeren Anspruch auf eben eine Ausgewogenheit und sind auch daran nicht gebunden, was ich auch irgendwo okay finde, ist ja irgendwie auch ihr Recht.
Ja, ja.
Aber natürlich muss man sich dann auch keine Illusionen machen, die sich natürlich auch extrem abhängig machen von den Werbeeinkäufern sozusagen, also die Unternehmen, die da Werbung schalten. Und das tut so einem Unternehmen ja dann auch sehr schnell sehr weh, wenn große Konzerne sagen, okay, wir wollen bei euch keine Werbung mehr schalten, weil ihr das und das gemacht habt oder das und das nicht gemacht habt. Also ja, die machen sich natürlich dadurch extrem angreifbar.
Ja,
ne? Und das sorgt halt auch eben dafür, dass diese Unabhängigkeit nicht unbedingt gegeben ist. Deswegen finde ich es auch allgemein so cool, vielleicht kann man das an der Stelle schon mal sagen, wenn es halt eben unabhängige Medien gibt auch, die sich wirklich aus Beiträgen finanzieren oder ich weiß nicht, zum Beispiel die Taz ist ja eine Genossenschaft, die sozusagen nicht darauf angewiesen ist, für irgendjemanden zu werben, sondern die LeserInnen finanzieren sie selbst. Und es gibt ja ganz oft, dass es irgendwie Abo-Modelle gibt oder keine Ahnung, bei Katapult-Magazinen, das muss ja nicht mal politisch sein oder so, ne? Aber das einfach es ein Problem ist, wenn nur große Verlagshäuser oder Konzerne oder sogar private Familien halt riesige Medienkonzerne leiten und dann dementsprechend auch entscheiden können, was sozusagen dann auf der Tagesordnung steht, der gesamten Gesellschaft, weil das ist ja das Ding, ne? Also Medien sind so überall präsent, dass sie halt wirklich auch den gesellschaftlichen Diskurs diktieren können.
Total, ja, sie gelten ja teilweise auch als die vierte Staatsgewalt.
Genau, und deswegen, also ich glaube, es ist schon wichtig, dass sie kritisch sind und das auch sein können.
Ja.
Ein anderes Problem ist vielleicht diese falsche Äquivalenz. Ich glaube, das ist eher im öffentlich-rechtlichen Bereich ein Problem. Also ganz oft dadurch, dass sie eben diesen Anspruch haben oder zumindest ihnen das vorgegeben wird, so eine Art Neutralität zu bewahren, wird dann ganz oft, glaube ich, so eine falsche Äquivalenz eben entsteht dabei, dass man quasi sagt, okay, für jede Pro-Stimme auf einer Seite braucht es eine Kontrastimme, ja, selbst wenn es irgendwie jetzt in der Wissenschaft oder auch in der Gesellschaft überhaupt nicht so ist. Also ich glaube, das ist jetzt weniger so, aber ganz lange war das zum Beispiel bei Klimawandel, ja, ein Riesenthema, bei der Klimakrise, dass man irgendwie sagt, okay, das ist so pro Klimakrise und jetzt brauchen wir jemanden, der sagt, das gibt alles nicht und es ist ja gar nicht so schlimm, wenn irgendwie 99% der Wissenschaft sagt, es ist ein Riesenproblem und es ist menschengemacht, ja, und so. Also man kann da nicht sagen, so einen dagegen, einen dafür und dann ist es neutral, sondern man muss natürlich irgendwie auch den Anspruch haben, die Realität so ein bisschen zu repräsentieren. Ne? Ja. Und ich glaube, das ist halt ein Problem, was oft eben verstärkt bei diesen Öffentlich-Rechtlichen gegeben ist, weil man eben halt auch Angst hat, glaube ich, sich so aus dem Fenster zu lehnen. Und da, man hat sozusagen Angst, dann als zu extrem oder zu parteiisch, ja, zu gelten.
Ja, voll. Sie wollen halt die Neutralität wahren. Ebene, ja, wäre, genau. Ne? Und wollen dadurch alle irgendwie mit an den Tisch bringen, aber dadurch entsteht dann eigentlich oft das Ungleichgewicht.
Ja, ja, absolut. Genau, und ich habe da zum Beispiel auch ein Beispiel mitgebracht, wo man auch sehen kann, dass die Öffentlich-Rechtlichen zum Teil doch vielleicht zu regierungsnah sind. Und zwar war das beim Westdeutschen Rundfunk, beim WDR. Da gab es 2019 einen Radiobeitrag von Jürgen Döschner, ein Journalist. Und der hatte, es ging damals um einen illegalen Mitschnitt, eine Aufnahme von Armin Laschet, ich glaube, es war vor einer Wahlkampfveranstaltung oder so, oder ein Parteitreffen. Und in dem Video ging es um das Hambacher Forst, um den Hambacher Forst. Und da hat er eben gesagt, hat er quasi eingeräumt oder zugegeben, dass er einen Vorwand gebraucht hat, um den Hambacher Forst zu räumen zu lassen. Okay. Nämlich Brandschutz war das, glaube ich, damals, wurde dann angeführt. Genau, und das wurde dann auch später gerichtlich als nicht rechtmäßig sozusagen bestätigt, dass das quasi ein Vorwand war und dass man sozusagen aufgrund dessen nicht den Wald hätte räumen, den Forst hätte räumen dürfen. Aber wie dem auch sei, war das dann auch am 18. September 2019 in der ARD-Audiothek veröffentlicht worden und nach 2,5 Stunden wurde dieser Beitrag wieder gelöscht. Krass. Und dann hatte erst der WDR gesagt, ja, es gab irgendwie so journalistische Mängel und das wäre quasi illegal gewesen, diese Aufnahme. Und dann gab es aber kam das vor den internen Schlichtungsausschuss des WDRs und der meinte dann, es wäre ein Programmkonflikt gewesen. Also es gab so sehr viel hin und her. Und am Ende haben die gesagt, also dieser Schlichtungsausschuss hat dann bestätigt, dass der Beitrag weder journalistisch noch juristisch sozusagen problematisch war. Also man hätte den senden
dürfen. Also aus politischen Gründen wurde es dann gelöscht.
Genau, und Döschner wurde dann später auch zu Cosmo versetzt und also wurde komplett quasi da entfernt aus dem Nachrichtenbereich des WDRs. Ich glaube, der hatte auch vorher eine eigene so investigativ, so eine kleine eigene Gruppe, Sparte. Genau, und er hat jetzt auch im Oktober 2022 hat er Klage eingereicht wegen Nichtbeschäftigung, weil es kam dann heraus, dass er weniger als 5 Stunden im Monat gearbeitet hat, weil die ihn quasi einfach so isoliert haben und gesagt haben, okay, du kriegst jetzt einfach gar nichts mehr und wirst halt weiter bezahlt, sozusagen, wir wollen nichts mehr von dir hören. Und das wurde dann auch kritisiert, eben auch aus Kostengründen, weil er eben trotzdem 100.000 Euro Lohn bekommen hat. Und das Krasse war dann auch noch die anderen Anstalten, wenn die irgendwie Phoenix oder irgendwie, keine Ahnung, NDR, wenn die ihn haben wollten in der Sendung, mussten die ihm halt ein extra Honorar zahlen, weil sie ihn halt quasi als externen Journalisten eingeladen haben, obwohl er ja quasi vom WDR selber so einen hohen Lohn bekommen hat. Genau, und dann halt wirklich dann für Nichtbeschäftigung die angeklagt. Und ich glaube, das läuft auch noch.
Okay.
Aber ja, also da sieht man, also höchstwahrscheinlich wurde einfach wirklich wegen zu kritischen Äußerungen und Beiträgen gegenüber RWE und der Landesregierung quasi einfach irgendwie stillgelegt.
Ja, krass.
Und genau, da habe ich auch ein Zitat, das war in einem Taz-Artikel, da meinte das stand im Artikel, es gäbe zwar überall Gremien und jeder dürfe mitreden, aber im Ergebnis könnten Tom Buchow, das ist der Intendant vom WDR, und der Programmdirektor Jörg Schönenborn, das ist der immer die Wahlergebnisse macht am Wahlsonntag, die können schalten und walten, wie sie wollen. Und das liege auch an einem schwachen Rundfunkrat, der eigentlich alles abnickt, was die Geschäftsleitung will.
Ja, krass.
Und eine andere WDR-Redakteurin meinte auch, früher wäre dieser Beitrag beworben worden, heute wird er gestoppt. Die Leitung will es sich nicht mit der Landesregierung verscherzen, denn schließlich entscheiden die hinterher über die Gebühren für die Öffentlich-Rechtlichen mit. Und die machen natürlich trotzdem Gesetze und Regeln, die für die gut und schlecht sein können. Ja. Das heißt, natürlich gibt es da irgendwie eine Abhängigkeit. Und das wurde auch öfter kritisiert, also dass der WDR viel zu nett gegenüber Laschet war, auch bei Interviews, dem keine kritischen Fragen gestellt haben, irgendwie ihn sogar gelobt haben und so, also wirklich halt nicht, was man von einer kritischen, von kritischen JournalistInnen erwartet oder auch, glaube ich, fordern darf.
Ja, auf jeden Fall, fordern muss auch, also es ist hochgradig problematisch, wenn dann die Leute mundtot gemacht werden quasi und die Politik da eben doch dann letztlich das Sagen hat, was gesendet wird und was nicht. Das ist überhaupt nicht der Gedanke.
Und eben auch überhaupt sozusagen private Konzerne da, wie RWE irgendwie. Also ich habe auch irgendwie ein Zitat gesehen von diesem Programmdirektor Jörg Schöneborn, wo der dann meint so, ja, es kommt doch immer viel zu kurz, dass irgendwie neuere Kohlekraftwerke sauberer wären als die alten und dass man sozusagen das nicht so kritisch sehen darf. Also weißt du so, also auch so Töne, die dann extrem mäßigend sind oder extrem so zentristisch und vielleicht auch CDU-nah, was weiß ich, aber auf jeden Fall sozusagen nicht wirklich vielleicht auch der Realität entsprechend oder dann wirklich zu konzernnah. Ne? Genau, man muss dazu sagen, Armin Laschet war ja damals Ministerpräsident auch von NRW, also das ist ja eine direkte, also die oberste Regierungsperson des Landes. Und es gab dann auch ganz viele verschiedene andere Fälle, wo das irgendwie man das Gefühl hatte eben, dass da zu viel Nähe herrschte. Mhm. Genau, es gab ja noch so einen Fall, wo der, ich glaube der WDR-Kinderchor war das, der hat dann so ein Lied gesungen, meine Oma ist eine Umweltsau. Und dann hat sich, glaube ich, auch Laschet öffentlich dazu geäußert, dass das überhaupt nicht ginge und so. Ja. Und dann, also es war eine Satire-Sendung, muss man dazu sagen. Und dann hatte sich auch der Intendant Tom Buro entschuldigt und so. Also man sieht schon, auch die Satire-Sendungen im Öffentlich-Rechtlichen haben dann gewisse Schranken, wo ich auch denke, also das geht dann zum Teil zu eng. Oder ich erinnere mich auch zum Beispiel bei Jan Böhmermann, als das war mit Erdogan, mit diesem Gedicht, oder auch einmal, als dieses Varoufakis-Fake-Video da war, wo er den Mittelfinger gezeigt hat und so, dass dann ganz oft dann, wenn es so krass wird, dass dann direkt die Sendeanstalten, also vor allem das ZDF in dem Fall, dann so voll direkt so sich entschuldigen oder irgendwie Statements rausbringen, sagen, nee, das war Satire und so, was ja eigentlich nicht der Sinn von Satire ist, ne? Dass man das dann so irgendwie im Nachhinein erklären muss.
Ja, und relativiert auch, ne?
Ja.
Ja. Nee, stimmt. Aber ja, ein weiteres Beispiel dafür, dass sie halt doch irgendwie alle unter einer Decke stecken. Genau, ein weiterer Punkt, den wir noch anbringen wollten im Bereich einseitige Berichterstattung, ist, wie in letzter Zeit über die BäuerInnen-Proteste gesprochen wird im Vergleich zur letzten Generation. Also vielleicht erinnert ihr euch, dass wir vor ein paar Wochen schon eine ganze Folge zu den BäuerInnen-Protesten gemacht haben. Da waren die eben sehr aktuell und in der Zwischenzeit sind aber viele Dinge noch passiert, weshalb wir das hier nochmal kurz mit aufnehmen wollten. Und zwar gab es, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann das war, aber vor einem Jahr ungefähr würde ich sagen, ein Fall, wo eine Radfahrerin gestorben ist und der letzten Generation unterstellt wurde, dass sie Verantwortung daran tragen würde, weil ein Rettungswagen blockiert wurde und nicht rechtzeitig zu der Radfahrerin vordringen konnte. Es hat sich dann im Nachhinein rausgestellt, dass das überhaupt nicht stimmt. Es gab überhaupt keinen Zusammenhang. Die letzte Generation hatte auch eine Rettungsgasse gebildet. Und nichtsdestotrotz war der Aufschrei in der Gesellschaft und auch in den Medien riesengroß. Und der letzten Generation wurden da krasse Vorwürfe gemacht. Und jetzt auf der anderen Seite haben wir die BäuerInnen-Proteste und da ist es sogar schon zu einem Todesfall gekommen, also jetzt nicht in Deutschland, aber in Frankreich. Aber auch in Deutschland gab es da bereits einen Autounfall mit 5 Verletzten, weil die BäuerInnen Gülle auf die Autobahn gekippt haben und es passiert nichts medial. Es wird darüber berichtet, aber überhaupt nicht empört und auch innerhalb der Gesellschaft gibt es keinen Aufschrei. Und das, was ich aber eigentlich am allerschlimmsten finde, ist, wie die PolitikerInnen drauf reagieren. Denn die haben ja auch der letzten Generation dann totale Vorwürfe gemacht. Scholz hat sogar mal die letzten Generationen mit Nazis mehr oder weniger verglichen, hat da irgendwie gesagt, das erinnert uns an dunkle Jahre, die wir in Deutschland hatten. Und jetzt zu den BäuerInnen wird da überhaupt nichts gesagt. Also,
oder RAF oder so, irgendwelche TerroristInnen. Ja.
Genau, da merkt man dann eben, dass das schon sehr einseitig ist und eben auch auf irgendeine Art und Weise politisch motiviert und halt gegen links und eher rechts angehaucht. Also man sieht da wirklich, dass die Medien oder auch der Staat auf dem rechten Auge blind sind einfach. Und naja, wir haben auch neulich über den Rechtsruck geredet in einer Folge. All das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Gesellschaft insgesamt weiter nach rechts rutscht.
Ja, ich glaube, das ist auch allgemein einer der Themen, die mich dann irgendwie am meisten aufregen, ist so eine Art Heuchelei. Also man kann, ich meine, das ist ja die Idee von Journalismus und der Presse und so und Medien allgemein. Also die müssen irgendwie halt konsequent sein und das anprangern, egal ob es jetzt von links oder von rechts kommt, wenn es eben falsch ist.
Ja,
ja, zum Beispiel, ich habe noch eine Sache, das ist der Gaza-Israel-Krieg, der im Moment allgegenwärtig ist. Und ich glaube, da kann man inhaltlich auch irgendwie verschiedener Meinung sein und so. Aber ich glaube, es stimmt schon, dass, und das ist interessant, wenn man das vor allem in ausländischen Medien liest, wie in Deutschland berichtet wird, sagen die halt auch, dass es eben weniger kritische Recherchen gibt. Also selbst CNN oder New York Times berichten von irgendwie Zivilbevölkerung, dass die irgendwie zu hart angegriffen wird oder dass Schutzzonen nicht eingehalten werden und so. Und ich glaube, sowas sucht man, also das, ich habe das auch in einem Taz-Artikel gefunden, kann ich gerne in den Shownotes verlinken. Da sagt er auch, solche Recherchen sucht man halt in deutschen Leitmedien vergeblich. und man empört sich dann eher über sowas wie Greta Thunberg oder genau, über andere Meinungen oder Aussagen bei Awardshows oder so, bei der Berlinale, als genau jetzt irgendwie kritische Investigativjournalismus. Und er sagt auch, Journalistinnen und Journalisten sind hierzulande, verstehen sich eher als Hüter der Staatsräson, als jetzt abweichende Meinung zu, und die eher abweichende Meinung verurteilen, als jetzt sozusagen diesen deutschen Schulterschluss mit Israel zu hinterfragen oder zumindest kritisch zu beleuchten. Und ich glaube, das ist schon krass. Also ich habe auch zum Beispiel, mir ist das letztens aufgefallen, bei Instagram gab es so einen Bericht von der Tagesschau, und das war irgendwie 100 Tage seit dem 7. Oktober. Und das ist ja auch okay, dann wurde sehr viel über die Geiseln und so eingegangen, aber es kam in diesem Insta-Beitrag überhaupt nicht, wurde überhaupt nicht auf die palästinensischen Opferzahlen eingegangen. Ja. Was ich total krass fand, weil es wurde die ganze Zeit nur von diesen hunderten Entführungen, wie sagt man das, Geiseln, von diesen hunderten Geiseln gesprochen, aber genau, die Opferzahlen auf der palästinensischen Seite waren dann halt irgendwo ganz unten im Beschreibungstext und nicht in den Bildern, und ich meine, das ist schon irgendwie halt sehr einseitig dann, ne? Oder gerade in privaten Medien ist das, glaube ich, auch oft so, aber ich glaube auch im Öffentlich-Rechtlichen, dass dann auf der einen Seite ist es dann irgendwie Terror und Mord, und auf der anderen Seite schreibt man dann von zivilen Opfern oder von Gestorbenen, aber dann wird sozusagen überhaupt kein Bezug hergestellt, wer wen irgendwie umgebracht hat. Und also da in dieser Sprache steckt halt extrem viel drin. Oder gerade auch beim Ukraine-Krieg war das, glaube ich, auch so. Also da wurde ja zum Beispiel Putin dafür, dass er irgendwie Strom und irgendwie Hilfslieferungen gekappt hat in bestimmte Regionen in die Ukraine. Wurde zum Beispiel von der Leyen getweetet, dass er, dass das schlimme Menschenrechtsverletzungen seien und Kriegsverbrechen. Und wenn das jetzt so ähnlich halt von Israel kommt, dann ist halt die EU still dazu. Ja. Und das wird halt dann allerdings medial, glaube ich, nicht eben aufgegriffen, dass das eine gewisse Heuchelei ist einfach. Und ja, ich glaube, da könnte auch die Öffentlich-Rechtlichen deutlich mehr machen, um einfach, weil ich meine, das Problem ist wirklich, diese Leute fühlen sich ja dann überhaupt nicht gehört. Ja. Und auch zum Beispiel bei Corona oder so, das ist schon eine Gefahr, wenn Leute das Gefühl haben, sie wenden sich dann eben von Öffentlich-Rechtlichen ab, weil sie das Gefühl haben, ihr Standpunkt oder auch einfach kritische Fragen kommen da gar nicht vor.
Ja, total. Also ich finde das, was du zum Gaza-Israel Konflikt gesagt, das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel, das eben zeigt, dass die Medien nicht frei von politischen, von einer eigenen politischen Agenda sind. Und das finde ich ist auch wirklich nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Also natürlich haben wir die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, die ganz grundsätzlich schon eine gute Idee sind, aber auch die haben eine Positionierung. Zum Beispiel sind die natürlich auch, also jetzt so ARD, ZDF, die sind alle NATO-konform. Ja. Ja, und eben auch, wenn es um Gaza-Israel geht, sie sind alle an der Seite von Israel.
Ja.
Und aber also auf einer ganz anderen Ebene finde ich es eben auch nochmal interessant, also über Gaza bzw. Israel wird super viel zurzeit gesprochen, aber andere Konflikte, wie zum Beispiel der Krieg im Sudan, werden überhaupt nicht erwähnt. Natürlich ist es super, super problematisch, dass das so einseitig dargestellt wird und auch gerade innerhalb von Deutschland halt da wirklich Informationen einfach fehlen. Aber andere Themen, die auch super wichtig sind, fallen komplett hinten runter. Und also man fragt sich dann natürlich auch so ein bisschen, warum ist das so? Und ich habe da ein Wort aufgeschnappt in der Vorbereitung, das ich super interessant finde. Und zwar ist es die Aufmerksamkeitsökonomie. Das wurde von dem Wiener Sozialwissenschaftler und Raumplaner, ganz wichtig, Georg Frank geprägt. Er hat 1998 dazu ein Buch geschrieben. Und ich bin eben der Meinung, dass mit der zunehmenden Digitalisierung, auch im Bereich der Medien, halt sich dieser journalistischer Anspruch verändert hat. Früher war es eben wirklich wichtig und auch möglich, ein allumfassendes Bild wiederzugeben. Und heutzutage siehst du aber als Journalistin halt quasi sofort, wie auch deine Beiträge ankommen, also und auch welche Aufmerksamkeit du damit generiert hast, durch die Klicks, die du erwirkst. Ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ja. Sobald wir eine Folge hochladen, gucke ich alle 2 Stunden und wie viele haben es gehört.
Ja.
Und natürlich wollen dann diese Menschen eben, also die JournalistInnen auch, eine große Reichweite generieren. Und es gibt sogar Menschen, die sagen, dass die Aufmerksamkeit inzwischen zu einer richtigen Währung geworden ist. Und diese Aufmerksamkeitsökonomie kann dann eben der Gesellschaft auch zum Verhängnis werden, weil dadurch dann auch eine Überaufmerksamkeit entsteht. Also dass eben einige Themen total in den Fokus gerückt werden, wie aktuell Gaza-Israel und andere Themen halt einfach quasi ausgelassen werden und hinten runterfallen.
Ja, absolut. Ich glaube auch, also es gibt ja wirklich auch eine enge Verbindung von Menschen, die irgendwie JournalistInnen waren und dann zur Politik wechseln. Also Stefan Seibert ist ja, glaube ich, da das beste Beispiel, der vorher, glaube ich, auch beim ZDF war und dann der Pressesprecher von Merkel geworden ist, was ja irgendwie totale Überschreitung dieser zwei Gewalten sozusagen ist. Und ich glaube, das ist auch öfter so. Also gerade in so Berliner Politikbetrieb gibt es schon so ein fast wie so ein Spiel und irgendwie, das ist ja auch irgendwie eine kleine Clique. Ich habe da mal auch zum Beispiel ein Interview gesehen von Thilo Jung, der ja auch immer bei den Bundespressekonferenzen dabei ist und immer so super kritische Fragen stellt und natürlich auch sehr provokant zum Teil. Aber der hatte auch mal gesagt, das hat mich total beeindruckt, dass als er das angefangen hat, kamen echt so andere so Reporter zu ihm und meinten so, Alter, was machst du hier? Du machst uns das voll kaputt und irgendwie, krass. Also dass andere Journalisten das sozusagen zu kritisch fanden und fanden so, dass er da irgendwie so eine Art Beziehung zwischen diesen Politikern und den JournalistInnen quasi gefährdet, auf irgendeine Art und Weise. Also ich glaube, auch da sieht man, dass es vielleicht wirklich nicht so kritisch ist, wie es halt sein müsste in vielen Fällen. Und ich glaube, auch da ist halt das Problem, natürlich sind die JournalistInnen ja auch auf sozusagen Informationen der Politik angewiesen und auf Interviews und auf, ich meine, die haben ja auch alle Karrieren und natürlich können die PolitikerInnen auch Druck ausüben und so. Und ich glaube auch innerhalb dieser Häuser, ne, natürlich wie eben beim WDR, also wenn jemand sich zu sehr aus dem Fenster lehnt oder zu regierungskritisch ist, natürlich gibt es dann die Gefahr auch, dass die anderen einen dann so ein bisschen ausstoßen, verstoßen oder irgendwie, man kriegt dann nicht mehr so die guten Jobs oder die guten Interviews oder irgendwie das beste Kamerateam. Ja, also das ist echt schwierig, das ist so ein bisschen wie bei der Polizei, glaube ich. Also da irgendwie Strukturen zu schaffen, wo es halt diese Hierarchien halt nicht missbraucht werden können und wo man eben nicht Menschen mundtot machen kann, nur weil die irgendwie zu kritisch sind. Oder zum Beispiel diese Sommerinterviews beim ersten deutschen Fernsehen ist ja auch, also ich meine, die garantieren ja dafür, dass sozusagen jeder Politiker, jede Politikerin kommt ja da ins Sommerinterview. Also ne, es gibt da schon eine gewisse Nähe, das ARD-Hauptstadtstudio ist direkt neben dem Bundestag.
Ja, voll, und so. Alles fußläufig. Also,
das ist schon irgendwie eine eigene Clique, glaube ich. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind jetzt doch insgesamt sehr bei den öffentlich-rechtlichen Programmen hängen geblieben. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Folge zu den privaten Sendern oder auch ganz insgesamt zur Pressefreiheit oder so. Schauen wir mal, ist jetzt noch kein Versprechen. Und also insgesamt muss man auf jeden Fall nochmal erwähnen, dass auch bei der ganzen Kritik, die es an den öffentlich-rechtlichen Sendern gibt, insgesamt das Vertrauen in Deutschland doch noch sehr hoch ist in diese Rundfunkanstalten.
Ja.
Und auch in Deutschland sind sie noch sehr hoch angesehen. Und auch, das finde ich nochmal ganz wichtig zu erwähnen, also die AfD zum Beispiel will sie abschaffen. Aber insgesamt ist es super wichtig, dass es unabhängige Berichterstattung gibt in Deutschland. Sonst funktioniert die Demokratie einfach nicht mehr.
Genau, und ich glaube, man kann irgendwie festhalten, dass man natürlich versuchen soll, möglichst breites Spektrum an Informationen zu kriegen. Also aus möglichst verschiedenen Medien.
Auch gerade aus anderen Ländern.
Genau, gerade aus anderen Ländern, das ist wirklich interessant, quasi einen ausländischen Blick auf deutsche Politik, wenn man irgendwie Englisch kann oder so, oder auch allein schon bei Wikipedia mal die Sprache wechseln, ist wirklich eine ganz andere Nummer, das ist wirklich spannend. Dass halt eben wichtig ist, auch darauf zu achten, dass man, glaube ich, unabhängige Medien unterstützt, irgendwie Genossenschaften, Medien, die sich eben über ihre eigenen LeserInnen oder ZuhörerInnen finanzieren oder über Abos und eben nicht nur über Werbung oder nicht nur über irgendwelche Großkonzerne.
Genau, total. Und aber auch bei den Öffentlich-Rechtlichen einfach immer wissen, die haben auch irgendeine gewisse Positionierung und auch eine gewisse Agenda, was ja auch total okay ist, aber einfach trotzdem kritisch bleiben, alles hinterfragen, sich eine Meinung bilden und zum Beispiel auch, was ich ganz wichtig finde, wenn euch was auffällt, auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, was die falsch sagen, einfach wenn die Falschinformationen wiedergeben, meldet euch bei denen, schreibt denen eine E-Mail und sagt, hey, das fand ich nicht in Ordnung, das und das habt ihr falsch wiedergegeben, habe ich gerade gestern gemacht.
Ich glaube, darauf muss auch, müssen die Internaten
die müssen
auch
reagieren
und,
und das ist natürlich auch wichtig. Also ganz zum Beispiel im Bereich Rechts- und Linksextremismus, das wird ganz oft in einen Topf geworfen in den Öffentlich-Rechtlichen Sendungen, was super problematisch ist, weil es einfach das geht einfach nicht, das sind ganz unterschiedliche Dinge. Und wenn da immer wieder Leute, die darauf hinweisen, ey Leute, das könnt ihr so nicht machen, vielleicht hat es dann irgendwann auch einen Lerneffekt.
Und es gibt ja auch zum Beispiel diese Kampagne, dass vor 8 bei der Tagesschau nicht immer nur die Wirtschaft und irgendwie Aktien dargestellt werden, sondern es gibt ja auch so eine Bewegung Klima vor 8.
Ja, genau.
Das ist auch total cool. Also es gibt da schon auch Initiativen, wo man sich, glaube ich, einbringen kann, um das ein bisschen aufzuweichen, dieses Meinungsmonopol.
Sehr gut. Dann bleibt links, bleibt grün und bleibt versifft und bis bald.
Ciao.